Gott ist unbegrenzt. Amen. Anders wäre auch schlecht, sonst würde seine Liebe an ein Ende kommen, oder? Aber seine Liebe ist unendlich. Römer 5, die ersten 11 Verse. Wir rühmen uns. Ich sag euch mal, wie ich mich fühlen würde, wenn ich Gast jetzt hier wäre. Wenn der Prediger nach vorne geht und sagt, wir rühmen uns. Ich hätte ein sehr ungutes Gefühl in der Magengegend. Ich würde denken, oh oh. Es ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Sogar der Römerbrief sagt, das Rühmen ist ausgeschlossen. Wir können uns überhaupt nicht rühmen. Römer 3, Vers 27. Wir rühmen uns. Wir rühmen uns, kommt dreimal vor in diesem Text. Aber wir rühmen nicht uns. Aber wir rühmen uns, okay? Rätselspruch. Wessen rühmen wir uns? Was rühmen wir da? Wir rühmen auf jeden Fall nicht uns, aber diese alte Sprache, die auch in der Schlachterübersetzung, auch in der modernen Schlachterübersetzung ist, da heißt es immer, wir rühmen uns und dann ja was denn? Und das wollen wir uns anschauen, das kommt jetzt dreimal vor und wir lesen mal den ersten Abschnitt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns, Nummer eins, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir bleiben mal bei diesen ersten Versen, bei dieser ersten Hälfte von heute und wir haben zweimal, wir rühmen uns. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was ist eigentlich rühmen? Wir rühmen uns. Das benutzen wir, glaube ich, heute wenig in unserer Sprache heutzutage. Es hat sowas damit zu tun, wie ich bin stolz auf etwas. Das ist eigentlich, was gemeint ist. Ich bin stolz auf etwas. Das ist etwas sehr Kraftvolles. Ja, wenn man das mal so proklamiert, wenn man das mal so sagt. Ich rühme mich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ich prahle damit, ja? Wobei prahlen ist bei uns auch so negativ belegt, das ist so der Angebertyp, so, ja. Aber ich glaube, als Paulus das geschrieben hat unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dass er das ziemlich kraftvoll gemeint hat, dieses dreifache Rühmen. Das ist eine starke Aussage. Und zwar ist es nicht, Gott sei Dank nicht, dass es auf unsere Kraft ankommt, auf unsere Fähigkeiten ankommt. Da sagt er eben, sorry, da können wir auf nichts stolz sein vor dem Angesicht Gottes, haben wir da nichts zu bringen. Ja? Wenn wir versuchen, selbst gerecht zu sein vor Gott, so dass es alles zum Scheitern verurteilt, das funktioniert alles gar nicht. Jedes Rühmen ist da ausgeschlossen. Ob du noch so fromm bist und dich anstrengst und versuchst, Gott wohlgefällig zu sein, das reicht alles nicht. Dafür brauchen wir Jesus. Aber wenn wir Jesus haben, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn er Wohnung in uns genommen hat, und das ist alles eine Beschreibung von Christsein, dann dürfen wir ein gutes inneres, ja, Selbstbewusstsein ist immer so ein schwieriges Wort, ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber dann möchte der Herr, dass wir mit Würde dastehen und dass wir Gott dankbar sind und dass wir nicht Menschen sind, die immer nur unterm Teppich herkriechen, weil sie sagen, ich bin unwürdig, ich bin gar nichts, ich bin ein Wurm. Ja, das ist ein Problem der Gemeinde Jesu, ein Problem der Kirche, dass wir kein, ja, nochmal Selbstbewusstsein, vielleicht hat jemand ein besseres Wort, aber dass wir ein Bewusstsein haben von diesem wunderbaren Gott, der gesagt hat, ich rette dich, ich liebe dich, ich gebe dir Würde, du bist so wichtig für mich, dafür bin ich an das Kreuz gegangen, für dich, und dass wir von daher ja so ein Bewusstsein in uns haben, dass wir nicht unterm Teppich herkriechen. Diese Welt braucht Jesus. Und wenn die Christen nur immer rumlaufen, ich bin gar nichts und sorry, dass ich überhaupt hier mal irgendwo auftauche, dann fehlt dieser Welt ein Zeugnis von diesem wunderbaren Jesus. Schief ist es natürlich immer da, wo wir versuchen, uns darzustellen und wo wir dann irgendwie meinen, ja, wir sind das Beste und das Wichtige und das sind wir eben nicht. Aber Christus in uns ist es und das braucht diese Welt. Und da sollten wir ruhig mutig sein und da sollten wir Würde haben und da dürfen wir auch mal stark auftreten. Denn wie kommt denn die Wahrheit in die Welt? Das ist Aufgabe der Kirche, der Gemeinde Jesu. Es ist Aufgabe der Christen, Licht und Salz zu sein. Es ist Aufgabe von uns, dass die Wahrheit in diese Welt kommt. Und wenn wir Christen das nicht tun, dann fehlt die Wahrheit in dieser Welt. Und ich würde mal sagen, das spüren wir ja in der westlichen Welt sehr, weil wie steht die Kirche da? Wie steht das Christentum da? In sehr schlechtem Licht, oder? Was fällt dir ein, wenn du denkst, was verbreiten die Medien über Kirche? Das ist alles sehr mies. Ja? Und ich muss sagen, da gibt es ja auch sehr miese Dinge. Und da können wir auch beklagen und betrauern, das gibt es wirklich ganz schlimme Dinge. In der Kirche, allgemein mal gesprochen. Aber da gibt es Dinge, die können wir nicht so ändern. Aber was wir ändern können ist, wisst ihr, weißt du, wen du ändern kannst? Weißt du, wen du ändern kannst? Also wir haben ja gerade hier ein wunderbares Ehepaar vorne gehabt. So eine der Probleme in Ehen ist immer, dass man versucht, den anderen zu ändern. Und da gibt es in der Eheseelsorge immer einen ganz wichtigen Satz. Es gibt eine Person, die kannst du ändern. Das bist du selbst. Sonst kannst du keinen ändern. Und diese ganzen Änderungsversuche, das ist immer schwierig. Ich meine, du kannst den anderen bitten, du kannst den anderen ermutigen, kannst für den anderen beten. Dann kann auch Veränderung stattfinden. Aber wenn du versuchst, andere zu verändern, wird es immer schwierig. Wie wäre es, wenn wir uns ändern und wenn wir sagen, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wow, das ist stark. Und das kann ich tun, weil ich in der Gnade stehe. Wir haben Gnade erlangt, in der wir stehen. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ein Paulus hätte auch schreiben können, dass wir in der Gnade sind oder so. Ja? Ich glaube, das Stehen ist kein Zufall. Wir stehen in der Gnade Gottes. Wir stehen vor Gott, weil Gott uns liebt, weil Gott uns Würde gibt, weil Gott uns segnet, weil Gott sagt, du bist mir wichtig. Glaubst du das? Glauben wir das? Auch hier können wir Christen manchmal noch was lernen. Nochmal, es geht nicht um Arroganz, es geht nicht um Stolz auf eigene Leistung, es geht nicht darum, dass ich mich vor Gott gerecht arbeite, das funktioniert alles gar nicht. Aber wenn Gott doch mich angesprochen hat, wow, Gott hat mich angesprochen, hast du das erlebt? Gott hat dich angesprochen. Das ist der Punkt, dass es nicht eine allgemeine Wahrheit war, die du gehört hast, sondern persönlich wurde. Ich weiß nicht, wer gerade beim Erwin so ein bisschen seine Augen blicken durfte. Ich war ja nah genug dran, aber als die Liebe Gottes dich da erreicht hat mit dem verlorenen Sohn und so, da war das nicht eine allgemeine Wahrheit, da war das Wahrheit, die dein Herz getroffen hat. Da hat Gott zu dir gesprochen, da wurde dir klar, ich bin geliebt von diesem himmlischen Vater, ich bin gewollt von ihm und von daher bin ich auch wichtig. Was für eine Würde. Ich stehe in der Gnade Gottes. Es ist mir so ein Wunsch, weil ich immer wieder auch mit Christen spreche, die an diesem Punkt noch nicht gekommen sind. Die sich immer klein machen, immer ich bin unwichtig und so weiter. Du bist wichtig. Nicht, weil du besser bist als andere, aber weil Gott zu dir gesprochen hat und du hast es empfangen und Gott hat gesagt, ich gebe meinen Sohn für dich. Wie größer oder ausdrucksstärker kann Gott noch irgendwie zu uns sprechen, um uns zu zeigen, dass er uns liebt, oder? Er sagt, das Wichtigste, das Liebste, was ich habe, Vater und Sohn, eine Liebe zwischen Vater und Sohn, die wir nur ansatzweise kennen, die Liebe zwischen Vater und Sohn, völlig klar und rein und kräftig. So war die Liebe des Vaters immer schon in der Dreieinigkeit. Und dann, was für Schmerzen, was für ein Leid, als Jesus auf die Welt schon kam, abgelehnt wurde, einsam war, gekämpft hat, missverstanden wurde und es steigerte sich in der Passionswoche und es gipfelte am Kreuz. Was noch kann Gott tun, um uns zu zeigen, ich liebe dich? Das Liebste, was ich habe, gebe ich dir, um dich zu retten. Das hat Gott getan. Und wisst ihr, was Gott dann möchte? Nicht, dass wir dann sagen, oh, ich bin nur ein Wurm und ich weiß es ja nicht und hast du auch mich gemeint und so. Gott möchte, dass wir dann vor ihm stehen in der Gnade und sagen, danke Papa, danke Jesus, das glaube ich, das nehme ich an. Das lasse ich jetzt mal ganz hier, ganz viel hier reinfließen in mein Herz. Und dann darf ich über diese Erde laufen, ja, wir würden sagen mit einem gesunden Selbstvertrauen. Und ihr habt schon verstanden, das selbst meine ich nicht im Sinne von, wir haben uns das erarbeitet, aber dass wir als Christen bewusst rumlaufen dürfen. Gott hat uns gewürdigt. Er hat uns wichtig gemacht. Wir rühmen uns. Wir rühmen uns. Dreimal rühmen wir uns. Das Erste, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Yes. Herrlichkeit. Gewicht, Schönheit, Glanz, all das ist in diesem Wort mit drin. Herrlichkeit ist ja auch so ein schön frommes Wort, wo wir alle sagen, ja, Herrlichkeit. Und dann, was ist das eigentlich? Schönheit ist da drin. Aber auch Gewicht, Gottes Wichtigkeit, die Herrlichkeit Gottes, die wir alle verloren haben als Menschen. Das hatten wir ja auch schon im Römerbrief. Und jetzt haben wir es wieder bekommen. Die Herrlichkeit Gottes wurde von Menschen angetastet. Sie wurde vom Teufel zerstört bei den Menschen. Gott hat seine Herrlichkeit nie verloren. Im Himmel, wo er regiert, ist immer Herrlichkeit Gottes gewesen und wird immer sein. An seinem Thronraum und so weiter. Da war immer, aber wir Menschen, wir haben das verloren. Weil wir Gott den Rücken zugedreht haben. Weil wir es erlaubt haben, dass die Schlange uns beißt. Und dieses elende Gift allmählich seine Wirkung erzeugt in unserem Körper, dass wir Gott misstrauen und dass wir zweifeln, dass wir ein so enges Bild von Gott kriegen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott macht da den Garten Eden und er macht Adam und Eva und dann, ich weiß es nicht, ob es so war, und dann stellt er sich so hin mit Adam und Eva und, oder nur mit Adam. Okay, das ist jetzt nicht wichtig, ja. Nicht da jetzt weiter drüber nachdenken. Und er sagt, hey, wow, guck mal, habe ich für dich gemacht. Und wow, so eine Fülle, so eine Großzügigkeit, so eine bunte Farben und Leben und alles positiv. Und dann sagt er, aber ich warne dich. Er sagt gar nicht, ich bedrohe dich oder so, ja. Er sagt einfach nur, und da gibt es was, das ist sehr schwer zu verstehen. Ich male jetzt mal aus, ja. Aber da gibt es was, das ist ziemlich mies, das ist ziemlich böse. Und deswegen, ich warne dich einfach, ja, Adam? Also, und Eva, die eine Frucht dann nicht, okay? Und wie einfach wäre es gewesen, dass Adam und Eva einfach sagen, hey, okay, danke für die Warnung. Ich meine, es gibt so viel Bäume und Früchte und Tiere und Leben und Wasser und alles. Aber dann kam der Biss der Schlange. Und der Biss der Schlange war, Gott ist eigentlich nicht gut, der ist eigentlich kleinlich und eng und der will dir was vorenthalten. Der gönnt dir da was nicht. Bis heute beißt die Schlange und gibt so ein mieses Bild über Gott ab, was total falsch ist. Gott hat gewarnt, weil er wusste, es gibt Böses. Ja, wieso gab es das? Okay, das ist auch alles kein Thema für heute. Aber es gab eben das Böse und Gott hat gesagt, lass mal davon die Finger, okay? Mein Kind, nein, die Herdplatte nicht, wenn die heiß ist, okay? Nein, du gehst jetzt nicht über die Straße. Ich will aber jetzt über die Straße. Ja, ich will aber nicht, dass du überfahren wirst und du verstehst das jetzt nicht. Wir verstehen so vieles nicht, auch jetzt immer noch heute nicht. Wir verstehen vieles nicht und Gott sagt, lass mal sein. Ich will aber, Gott gönnt mir das nicht. Was für ein schiefes Bild hat die Schlange produziert bei den Menschen. Und dann sagt sie noch, naja, weil wenn ihr nämlich die Frucht nehmt, dann werdet ihr nämlich sein wie Gott. Haha. Und das gönnt Gott euch erst recht nicht. Was für eine Lüge. Was war denn passiert, als sie dann die Frucht genommen haben? Ich meine, waren sie dann wie Gott? Was steht geschrieben, was dann war? Oh, wir sind nackt. Das sind die Lügen des Teufels. Das ist das Gegenteil von Wahrheit. Deswegen müssen wir die Wahrheit verkünden und die Wahrheit leben. Gott ist großzügig und Gott ist gut. Und die Schlange sagt, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das und Gott gönnt es dir nicht und nimm dir das und dann wirst du sein wie Gott. Ja, was für ein tolles Versprechen und was für ein erbärmliches Ergebnis. Da standen sie nun nackt. Uiuiui. Und das ist ja bis heute dasselbe, oder? Was wir alles meinen, was wir brauchen und haben müssen. Und die Schlange sät diesen Zweifel. Zack, das ist so ein Biss ihres Giftes. Ja. Und sie macht Versprechungen, die sie nicht halten kann. Und wir Menschen fallen immer wieder drauf rein. Aber Christus ist der Ausweg. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat dieses Gift uns ein bisschen erklärt und er hat die Wirkung des Giftes eliminiert. Jesus ist das Gegengift. Okay? Und dann fangen wir an, wieder zu entdecken, wie Gott wirklich ist, dass Gott großzügig ist und groß und mächtig und herrlich. Und dann fragen wir uns, aber wie kann ich da hinkommen? Und wir stellen fest, da kann ich selbst nicht hinkommen, weil Gott ist zornig auf die Sünde. Und er kann sich nicht verbinden mit Sündern. Und deswegen gibt es aber einen Platz, einen Status, einen Raum, wie immer man das jetzt auch beschreibt. Wir reden ja hier von nicht von den drei sichtbaren Dimensionen, sondern wir reden hier von der Dimension Gottes. Und da gibt es einen Platz. Und dieser Platz ist genau hier. Dieser Platz ist hier, dass wir Christus umarmen. Und dass wir sagen, danke Jesus, hier ist der Ort, wo der Zorn Gottes gestillt ist. Hier ist der Ort, wo der Zorn Gottes gestoppt wird. Vielleicht mag jemand die letzte Predigt noch mal hören, da ging es da tiefer drum. Und hier ist der Ort der Herrlichkeit Gottes. Ich umarme Jesus. Ich stelle mich hier hin, wo die Erde schon brannte. Wisst ihr, wenn ihr... Das wird euch hoffentlich nie passieren, aber wenn ihr mal in so einen Buschbrand geratet und überall brennt es, aus allen Richtungen, wo kann man sich retten? Wo kann man sich vor dem Feuer retten, was einen erbarmungslos verbrennen würde? Ich will es nicht zu lang machen. Geh dahin, wo es schon gebrannt hat. Hoffe, dass die Stelle groß genug ist. Ein paar Meter, stell dich da genau in die Mitte und du wirst nicht verbrennen. Weil das Feuer kommt aus allen Richtungen, aber du stehst hier, sagen wir mal, 5 Meter um dich rum, hat es schon gebrannt, warum auch immer, egal. Aber dann wird das Feuer stoppen vor dir, warum? Weil es keine Nahrung mehr hat zu brennen. Also du würdest noch brennen, aber der Abstand, sagen wir mal, ist groß genug. Das Feuer hat schon gebrannt. Das Feuer des Zornes Gottes, das berechtigt ist über die Sünde der Menschen, hat schon gebrannt am Kreuz, als Jesus starb, hat er dieses Feuer des Zornes Gottes abbekommen und er hat es getragen. Und wenn wir uns dahin stellen, sind wir frei vom Zorn Gottes. Amen. Das ist der Status. Und wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Aber warum heißt es eigentlich, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes? Nun, das ist ziemlich wichtig, weil nicht alles erfüllt sich hier schon in unserem Leben von der Herrlichkeit Gottes. Ja? Nicht alles erfüllt sich hier schon in diesem Leben von der Herrlichkeit Gottes. Es erfüllt sich das Wichtigste, dass wir gerettet sind, gewürdigt, in der Gnade Gottes stehen, Kinder Gottes sind, beten können, er hört uns. Das Wichtigste, das hat sich schon erfüllt. Das dürfen wir jetzt schon erleben. Wir haben Frieden mit Gott. Wow. Aber manches erfüllt sich später. Eine Folge des Misstrauens gegen Gott war, dass wir sterblich geworden sind. Das waren Adam und Eva am Anfang nicht. Muss cool gewesen sein. Also die haben sich keine Sorgen gemacht. Als die 50 waren, ist jetzt nur ausgemalt, ne? Als die 50 waren, haben die in den Spiegel geguckt und hatten immer noch keine Falten. Wäre cool, oder? Wir kriegen aber noch Falten. Unser Körper ist vergänglich. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes bedeutet, es gibt Dinge, die sich jetzt schon erfüllt haben, die großartig sind, ich bin ein Kind Gottes, und es gibt Dinge, die sich erst später erfüllen werden, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben. Dann bekommen wir nämlich einen anderen Körper, irgendwie einen verwandelten Körper. Das ist ein großes Geheimnis, aber dann werden wir nicht mehr sterben und wir werden keine Schmerzen mehr haben. Ist das großartig für alle, die heute Schmerzen haben? Es wird ein Ende geben. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist, es wird ein Ende geben. Keine Schmerzen mehr und keine Falten mehr. Und so weiter und so weiter. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was ist denn das zweite Rühmen? Das hat ein bisschen damit zu tun. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, im Druck, im Leid. Die Zürcher Bibel schreibt sogar, wir sind stolz auf Bedrängnisse. Ich muss sagen, muss ich noch lernen. Muss ich echt noch lernen. Paulus hat es aber geschrieben, der war da schon an dem Punkt. Der hat gesagt, wenn Druck kommt, wenn ich leiden muss, ich rühme mich dessen. Weil es wird mich verwandeln. Es ist eine große Chance drin, dass ich verwandelt werde. Dass ich transformiert werde. Dass ich dem Charakter Jesu ähnlicher werde. Dass meine Ungeduld sich in Geduld verwandelt. Die Fähigkeit, geduldig zu sein. Okay, da haben wir vielleicht, ja doch, einige haben das schon mehr gelernt als ich und einige lernen das noch mit mir. Aber diesen Blick zu kriegen, es gibt Leiden, es gibt auch Ungerechtigkeiten, die man erdulden muss. Und dann zu sagen, bin ich stolz drauf, weil jetzt kann ich lernen. Jetzt wird der Heilige Geist mich verwandeln, transformieren, immer mehr wie Jesus zu sein. Das schreibt er hier. Und er schreibt ja eine gewisse Abfolge auch, was da charakterlich so draus entstehen kann. Ja, das geht leider nicht automatisch, das wäre cool. Ja, für jeden mal eine Prise Leiden oder Druck und zack, werden wir alle verwandelt in das Bild von Jesus. Nein, nein, das hat damit zu tun, wie wir dann damit umgehen. Ja, wir können bei diesen Ungerechtigkeiten, bei diesem Leiden, wir können auf ganz viele Menschen schimpfen, wir können auf Gott schimpfen, wir können Gott misstrauen. Und so, und übrigens, ich habe nicht gesagt, dass wir alles erdulden müssen, was ungerecht ist, das habe ich nicht gesagt. Aber es bleibt einfach unterm Strich einiges, was einfach ungerecht ist, was unfair ist. Warum bin ich so oft krank und der andere nicht? Warum habe ich so einen schwierigen Nachbarn und die anderen nicht? Hiob ist ein Beispiel, der stark gelitten hat. Nicht, weil der schlechter war als die anderen Menschen, aber Gott hat es zugelassen und es hat ihn transformiert. Nicht zuletzt Jesus hat so viel Ungerechtigkeit erlitten. Es gibt ungerechtes Leiden. Unfair einfach. Das ist unfair. Ja, so ist diese Welt. Wenn wir sagen, ich rühme mich trotzdem jetzt, Gott hat es zugelassen, ich gehe da jetzt durch, dann kann ich wachsen. Und das dritte, rühmen. Dazu brauchen wir die nächsten Verse. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut durch sein Sterben, durch seinen Tod gerechtfertigt worden sind. Wir stehen vor Gott, wir sind nicht mehr unter dem Zorn Gottes, wir sind vor dem Zorn Gottes gerettet worden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Christus ist auferstanden. Er ist das Leben. Und wir sind berufen, in seinem Leben zu leben. Im Auferstehungsleben zu leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch, das dritte Rühmen, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, dem wir jetzt die Versöhnung bereits empfangen haben. Wir haben schon, wir sind Versöhnte, Kinder Gottes. Was für ein Adelsstand hat Gott uns schon geschenkt. Und deswegen rühmen wir uns Gottes. Wir sind stolz auf unseren Gott. Wir prahlen mit unserem Gott. Geht das? Geht da irgendwie was? Weil wir es einfach überwältigend finden und weil wir wollen, dass diese Welt hört, es gibt einen guten Gott. Es gibt einen wunderbaren Gott. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Herrlichkeit. Er bereitet eine wunderbare Zukunft. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, weil das würde ich jetzt gern mit euch machen als Reaktion auf Gottes Wort, dass wir Gott preisen, dass wir stolz auf unseren Gott sind, dass wir angeben, ich habe so einen tollen Gott gefunden. Nein, der hat mich gefunden und er hat mich erlöst und ich bin frei und ich bin froh wegen Jesus. Komm mit zu Jesus. Ich folge Jesus, komm mit auf den Weg hinter Jesus her. Es ist oft der Stolz des Menschen, der das verhindert. Aber lasst uns doch offensiv sein als Christen. Zu sagen, ich bin stolz auf meinen Jesus. Ich bin stolz auf meinen Bräutigam. Haben wir heute schon was über Ehe gehört? Stolz auf meinen Bräutigam Jesus. Der ist so gut. Der ist so toll. Lern du ihn doch auch kennen. Der macht frei. Der gibt Kraft. Wollt ihr mit mir aufstehen? Ich möchte uns noch Psalm 149 lesen. Und dann prahlen wir mal mit unserem Gott. 149, ich habe ihn bereits letzte Woche gelesen, ich will ihn wieder lesen. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tamburin und Gitarre ihm Lob singen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Wir sind geschmückt. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Hast du schon mal leise gejauchzt? Das geht, glaube ich, gar nicht. Da musst du schon mal laut werden über deinen Gott. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund. Dein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen. Ich sagte letzte Woche schon, diese beiden Verse sind nicht so leicht zu verstehen, aber ich glaube, es geht um das Böse, das Gott besiegt hat und das er auch bald endgültig besiegen wird, wenn er wiederkommt. Das ist eine Ehre. Wir stehen in der Gnade, das ist unsere Ehre, dass wir das tun dürfen. Amen. Halleluja.